irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde immer ehrlicher mit mir, mit meiner Umwelt, mit meinen Freunden. Und die Freundschaften werden tiefer, sie werden intensiver, die werden schöner. Und das, finde ich, ist das total Schöne am Älterwerden.
Manchmal hat Ehrlichkeit ja auch schon Freundschaften beendet.
Die Wahrheit tut weh manchmal.
Ja? Auch schon erlebt?
Ja, aber wenn man diese Wahrhaftigkeit nicht aushält, dann sollte es eben nicht sein. Ich glaube, man muss gar nicht so lang traurig sein. Dann hat irgendwas nicht gepasst.
Annette Louisanne macht sich viele gute Gedanken, auch übers Älterwerden. Sie ist jetzt Mitte 40 und besingt auf ihrem neuen Album auch die mittleren Jahre. Wie immer mit viel Ironie und Humor. Annette Louisanne schaut bei mir im Promi-Talk zurück auf die Anfänge ihrer Karriere. Sie spricht über ihre Ängste, die sie erfolgreich bekämpft hat. Über die Lust, große Momente auch mal richtig zu feiern. Und über ihren Vater, den sie erst ganz spät kennengelernt hat, auf wirklich kuriose Weise. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Annette Louisanne ist bei mir. Annette, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Mit was sollen wir beginnen? Sollen wir mit deiner Oma beginnen, Annette?
Womit du willst.
Ja? Ja. Dann würde ich gerne mit deiner Oma beginnen, die mal gesagt hat, dieses Kind kriegt nie genug.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das hat sie liebevoll gemeint natürlich. Aber sie hatte auch ein bisschen recht. Mhm. Ja, wenn es schön ist, dann will ich, dass es nie aufhört. Mhm. Und im Grunde muss man ja auch nach den Sternen greifen. Mhm. Ja, ich finde das irgendwie richtig.
Interessant, weil ich habe mich erinnert an diesen Satz der Oma und jetzt gibt's in einem deiner neuen Titel tatsächlich die Zeile aufhören, wenn es am schönsten ist. Das kann ich nicht.
Konnte ich nie.
Genau. Ja. Ich glaube, der Titel Wenn ich groß bin, sehr, sehr schönes Lied vom neuen Album, das ich eh sehr empfehlen kann. Keine plumpe Werbung, es ist wirklich sehr, sehr schön.
Oh, vielen Dank.
Dieser Satz, der begleitet dich so, oder? Oder auch dieses nicht aufhören wollen, wenn was richtig schön ist, so den Moment verlängern. Ist das was dich immer noch so ein bisschen auszeichnet?
Ja, unbedingt. Vielleicht auch so ein bisschen die Zeit austricksen. Oder was ist schon die Zeit? Ne? Ich denke da manchmal drüber nach. Und auch wenn mir Leute erzählen, dass sie mit meiner Musik aufgewachsen sind, dann denke ich so, meine Güte, das kann doch nicht sein. Mhm. Ja. Aber wenn ich groß bin, das ist ein Titel und ich habe in dem Zusammenhang in letzter Zeit gedacht, was wäre wohl, wenn die junge Annette die jetzige Annette kennenlernen würde? Und ich hoffe sehr, dass sie stolz auf mich wäre.
Ja,
es ist dann schon, im Grunde habe ich ganz, ganz viele Sachen, die ich als Kind mir gewünscht habe, sind schon auch in Erfüllung gegangen. Und da kann ich sehr dankbar sein.
Du sagst du mal so die Zeit austricksen. Ich kenne diese Situation, man ist abends irgendwie in der Kneipe oder in der Bar und merkt, es ist so schön. Jetzt trickse ich die Zeit aus, indem ich mir noch ein Getränk bestelle.
Oh, das kenne ich.
Und
auch.
Das kann dann aber natürlich diesen, ne, irgendwann geht es ja abwärts.
Absolut.
Und dann ist der Moment entzaubert und es geht einem vielleicht am nächsten Morgen auch nicht ganz so gut. Ist das was auch in einem Künstlerleben eine Gefahr ist, dass man das, du erlebst ja höchste Höhen. Ja. Du bist auf der Bühne, die Menschen nehmen dich an, sie jubeln dir zu und dann feierst du das danach noch.
Das
sind
stimmt.
Das Momente, wo man dann sagt, es darf nicht aufhören?
Ja, das sind unbedingt Momente. Ja, die Bühne ist auch sehr, sehr, sehr gefährlich, natürlich. Jedes Gefühl verdoppelt und dreifacht sich und danach ist es sehr schwer, das auch wieder zu toppen im ganz normalen Leben. Wenn ich von einer Tournee komme, dann brauche ich 1-2 Wochen, um den Topf wieder ein bisschen aufzufüllen mit Endorphinen. Und da kann ich am Traumstrand liegen und ich fühle noch nicht genug. Ne? Mhm. Aber das weiß ich mittlerweile und ich mache mir darüber keine Sorgen und stelle mein Leben und meine Beziehungen in Frage. Das habe ich früher. Ich bin davon sehr verunsichert gewesen. Mhm. Meine Güte, was ist denn los? Aber also ich denke, ich möchte es nicht tauschen.
Mhm. Ist es so ein bisschen eine Sucht auch? Kann man das sagen? Also diese Bühne und diesen Rausch zu erleben? Ich meine, das Wort Rausch sagt es ja eigentlich schon ein bisschen aus, oder?
Das ist es auf jeden Fall. Mhm. Alles, was schön ist, das möchte man im Übermaß haben. Und man muss gut auf sich aufpassen. Aber ich glaube, jeder Mensch. Und ich glaube, dass man sich vielleicht damit abfinden sollte, dass das Leben eine Berg- und Talfahrt ist. Und dass es nicht nur Licht gibt, sondern auch Schatten. Und wenn ich zum Beispiel zu satt bin, dann komme ich nicht weiter. Das ist halt eben deshalb auch wichtig, dass man auch mal in die Melancholie geht. Weil wenn man nur glücklich wäre, dann würde man nur die Hälfte über sich kennenlernen. Also ich nutze Melancholie und auch Täler als Motor und als Inspiration, um mehr über mich zu erfahren und über das Leben an sich.
Ich finde auch, dass zum Beispiel das neue Album, mir gefällt es auch deshalb so gut, weil es halt wunderbar melancholisch ist.
Ja.
Und die Texte wieder so schön ironisch und voller Humor, wenn man ihn erkennen möchte.
Genau, das ist, man muss den Humor auch teilen, das stimmt. Aber ich finde das neue Album auch irgendwie humorvoll. Und vor allen Dingen finde ich es auch auf eine Art auch so ein bisschen abgründig. Und so habe ich und die letzte Zeit auch irgendwie auch so ja, erlebt, auch so die Welt. Ich finde, die Welt ist gerade nicht heil.
Mm-mm.
Und das ist auf jeden Fall kein 0815-Album und heile Weltstexte.
Mm-hmm.
Und ich bin irgendwie einfach für mehr Wahrheit in der Musik. Und die Geschichten sind sehr speziell und vielleicht sind sie auch nicht für jede Situation gemacht. Das sind Momentaufnahmen.
Mm-hmm.
Aber wenn man diesen Moment dann hat, dann trifft das vielleicht das Herz richtig, ja.
Weil wir aber gesagt haben, Melancholie als vielleicht auch mal so ein kleines Tal, das man dann nutzen kann, um wieder kreativ zu sein, um wieder neue Gedanken zuzulassen. War es früher keine Melancholie, sondern manchmal auch Depression, dass es dann einfach zu sehr ins Tal ging und du da manchmal gar nicht mit klargekommen bist, mit diesen Momenten nach den großen, rauschhaften Momenten auf der Bühne oder nach Tourneen zum Beispiel?
Nein, Gott sei Dank, ich habe mich ganz gerne mal so an den Abgrund gestellt, weil da die Aussicht auch so schön ist. Aber ich bin nie richtig gefallen und ich halte mich selbst dann doch schon für einen resilienten Menschen, warum auch immer. Aber ich musste auch früh auf mich aufpassen und um mich kümmern und auch dafür sorgen, dass ich dahin komme, wo ich hingehen will. Und das wusste ich irgendwie. Ich muss mich auf mich selbst verlassen können. Und wenn ich merke, das wird so brenzlig, dann versuche ich da auf mich aufzupassen.
Wenn du sagst, du musstest früh auf dich aufpassen oder das Lernen, gut auf dich aufzupassen, ist es der Situation geschuldet, dass deine Mutter dich alleine großgezogen hast? Du hast deinen Vater nicht wirklich kennengelernt. Können wir nachher noch drüber reden, wann du ihn mal gesehen hast. Aber war es einfach die familiäre Situation, dass du ganz früh schon gucken musstest, dass es dir gut geht?
Sicherlich, vielleicht nur mit einer Mutter aufzuwachsen, das ist der eine Sache. Aber vielmehr, ich komme aus keiner sonderlich privilegierten Familie.
Mhm.
Und ich musste dafür sorgen, ne, dass ich meine Träume verwirklichen kann. Und dazu gehört auf jeden Fall viel Fleiß, viel Konzentration und vor allen Dingen ist es so auch, ich feiere gerne, wirklich, ich feiere auch gerne das Leben und ich bin auch gerne unvernünftig. Aber wer feiern kann, der kann auch arbeiten und umgekehrt. Und ich merke, wenn es so weit geht, dass ich meine Arbeit nicht mehr machen kann oder ich irgendwie die Kontrolle zu sehr verliere, dann muss ich halt auf mich aufpassen. Und bisher ist das immer noch, hat es immer noch gut geklappt. Und ab und zu muss man auch mal mutig sein. Und ich bin auf jeden Fall immer schon Grenzgänger gewesen, aber bisher ist immer noch alles gut gegangen.
Jetzt bin ich Papa von zwei Kindern, du hast eine Tochter. Ich glaube, dass das natürlich auch in gewisser Weise erdet oder die Leinen so ein bisschen kürzer hält, bevor man so ganz oben rausgeht. Erlebst du das auch so?
Ja, das ist es ist natürlich ein wunderschönes Erlebnis. Und diese Liebe, die erfüllt mein Herz so doll, aber sie belastet mich manchmal auch. Und ich will das erklären. Die Sorge um das Kind und um mich selbst, bin ich nicht gewohnt. Also ich war mir früher immer fast ein bisschen, also nicht egal, das klingt so hart, aber es ist so, ich hatte nie sonderlich viel Angst um mich. Und das ist eine neue Erfahrung, diese Verantwortung zu übernehmen für ein anderes Menschenwesen und für mich im Besonderen, belastet mich einfach manchmal. Kannst du verstehen.
Natürlich.
Ne? Ja.
Natürlich. Sehr, sehr gut sogar.
Ja, weil und das ist vielleicht auch etwas, was so ein bisschen auch in meine Lieder mit einfließt, dass sie ein bisschen schwerer werden, weil ich finde, das Leben, je älter man wird, man weiß, glaube ich, die Gegenwart mehr zu schätzen. Man muss die Gegenwart genießen, weil man weiß, man hat nicht mehr so viel Zeit. Aber man hat auch eben schon eine Menge erlebt. Und die Schwere, die finde ich nicht schlimm. Das ist, die gehört dazu, so ist es nun mal. Und die Unsterblichkeit rückt weiter in den Hintergrund, dieses Gefühl, dieses naive Gefühl. Ich habe früher wirklich als Kind geglaubt, nein, also ich weiß nicht, warum das so war, aber den Tod konnte ich mir nicht vorstellen.
Mhm.
Und
jetzt schon?
Ja, mehr und mehr, ja.
Mhm.
Ja.
Du bist jetzt Mitte 40.
Ja.
Die mittleren Jahre, die besingst du ja auch ja. auf Baby Blue. Fühlen die sich wegen dieser Erkenntnis, dass das doch irgendwie endlich ist, dieses ganze Spiel, unangenehm an, bedrohlich? Oder, ich meine, auf dem Album klingt es ja dann auch lässig. Und
also ich hoffe, dass man die Ironie versteht.
Ja. Ne?
Ja.
ja.
Aber nein, das sind, also für mich speziell, ich weiß nicht, ich glaube, das ist von Leben zu Leben unterschiedlich. Nun bin mit 40 Mutter geworden und ich habe so ein paar Sachen sehr früh erlebt, dann wiederum so eine große Karriere gemacht. Und es sind nicht die einfachsten Jahre gewesen und ich glaube, das Älterwerden ist auch nichts für Feiglinge. Mhm. Also so, es gibt ja Leute, die drücken das total weg und die sagen, das ist alles in Ordnung. Also ich finde, der Prozess oder das Auseinandersetzen mit dem Älterwerden, den finde ich schon wichtig. Und weil, um auch zu seinen Themen zu kommen, um der Mensch wirklich zu werden, der man ist. Und das ist etwas, was ich gerade total lerne in diesen Jahren. Dass ich nicht das Leben von meiner Mutter lebe, das Leben von meiner Nachbarin, sondern meins. Und meins ist ganz individuell. Und ich finde gerade heraus, und ich nehme mir die Freiheit, das eben so zu leben. Und das konnte ich in jungen Jahren noch nicht, weil ich wusste noch gar nicht, wer ich bin. Und ich habe viele Schuhe anprobiert und man hat sich so in, ja, man ortet sich so unter. Aber andere Leute wissen offensichtlich besser, was richtig und was falsch ist. Und das merke ich so, das ist mir total wichtig, wenn Freunde mich erkennen und auch mich so sein lassen, wie ich bin. Aber natürlich muss da auch Toleranz vorherrschen. Also wenn ich das im Gegenzug auch merke, was denen wichtig ist, dann möchte ich ihnen das auch geben. Ne? So, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde immer ehrlicher mit mir, mit meiner Umwelt, mit meinen Freunden. Und die Freundschaften werden tiefer, sie werden intensiver, die werden schöner. Und das, finde ich, ist das total Schöne am Älterwerden. Also
manchmal hat Ehrlichkeit ja auch schon Freundschaften beendet.
Die Wahrheit tut weh manchmal.
Ja? Auch schon erlebt?
Ja. Aber wenn wenn man diese Wahrhaftigkeit nicht aushält, dann sollte es eben nicht sein. Also ich glaube, man muss gar nicht so lang traurig sein über so einen Bruch, weil dann sollte es einfach, dann hat irgendwas nicht gepasst. Mhm. Ja. Aber ich bin auch oft schon viel zu lange traurig gewesen.
Ich höre das total gerne, wie du erzählst, dass du dich da immer mehr kennenlernst und dass es da auch neue Facetten gibt oder dass man Altes vielleicht dann auch neu überdenkt, da denke ich manchmal, das ist echt ein Künstlerleben, weil man da viel mehr nachdenkt. Also so,
ja.
Also ich bin da im Vergleich natürlich komplett langweilig und viele andere auch. Ja. Ist es manchmal auch anstrengend, dass man sich manchmal fast zu viel damit auseinandersetzt, natürlich. Wer man ist und war und sein will?
Ja, natürlich. Das sind so Berufskrankheiten, ne? Würde ich mal sagen. Der Bauarbeiter auf dem Gerüst, der hat andere Schmerzen.
Mhm.
Und mir tut manchmal die Seele weh oder das Herz. Und ich muss mich vor gewissen Sachen schützen. Und er muss aufpassen, dass er keinen Zug bekommt oder seine Knochen heil bleiben. Und er hat wiederum, mir aber auch der Bauer, der auf dem Feld arbeitet, der hat vielleicht auch eine mentale Frieden, aber dafür hat er andere Sachen nicht und das ist vielleicht, ja, vielleicht ist es irgendwie in irgendeiner Form hoffentlich ausgeglichen, obwohl ich empfinde die Welt gerade nicht so als sehr gerecht und ich würde mir sie sehr viel gerechter wünschen, also in der Menschenwürde und es driftet gerade so sehr auseinander, obwohl die Welt so global geworden ist. Ja, wenn ich gerade so sehe, die Thematik im Iran und das ist halt, ich wünschte, mein naiver, großer Traum wäre, dass es so Menschenrechte, so Grundrechte auf dieser Welt gibt. Ich glaube, wenn wir die nicht schaffen irgendwann, hauen wir uns irgendwann alle die Köpfe ein und laufen uns die Bude ein. Das ist so. Und ich kann damit nicht so gut leben, mit so einem Wissen.
Man hat ja leider das Gefühl, dass diese Werte immer weiter auseinanderlaufen.
Ja.
Ich dachte, wir waren da schon mal weiter.
Ich habe neulich von einer Dame gehört und sie meinte, sie ist eine entzückende Dame. Ich will da auch keine Namen nennen. Ich gehört, ja, das ist ja, aber wenn ich Kinder hätte, dann würde ich das vielleicht auch anders sehen mit der Klimakrise und mit dem Rot, also mit dem Grün, Schwarz wählen. Und dann dachte ich, siehste, also wir sind dann doch. Viele Menschen interessieren sich dann doch nur für ihre eigene Familie, über eigenes Häuschen, wenn das Wasser bis dahin steht. Ah, und das ist ja, und da fasse ich mich auch an die eigene Nase. Die Komfortzone ist das Toxischste, was es gibt. Und ich gerate da auch manchmal rein. Und ich möchte mich dann immer wieder ermahnen und sagen, komm, jetzt gib ein bisschen ab, verändere dich und so, mach's dir nicht so einfach.
Wenn du sagst, du leidest da manchmal drunter oder leidest dann an der Seele oder am Herzen, gab es denn Momente in den letzten, sind schon so viele Jahre, wo du auch mal gedacht hast, das geht mir alles zu nah und ich verliere da irgendwann auch die Freude an der Musik. Gab es Momente, wo du gedacht hast, jetzt schmeiß ich hin, jetzt mach ich mal was ganz anderes?
Ja, je älter ich geworden bin, desto weniger konnte ich mir irgendwie auch gefallen lassen. Aber Gott sei Dank muss ich sagen, dass in diesen 20 Jahren sich sehr, sehr viel getan hat. Auch in der Branche, auch in unserer Gesellschaft, was Frauen angeht, in der Öffentlichkeit. Und es sind sehr viele chauvinistische Dinge, die da passiert sind, passieren nicht mehr so leicht. Aber man wird auch von Journalisten anders behandelt. Also wenn ich da an meine erste Zeit zurückdenke, hat man mir immer das Marionettentum unterstellt. Schon allein, weil ich ein blondes, kleines Mädchen bin und so eine Stimme habe. Und das ist irgendwie manchmal so anstrengend gewesen, habe ich das Gefühl gehabt, ich ziehe in den Krieg und muss mich ständig beweisen, ständig erklären, muss ständig beweisen, dass ich nicht dumm bin. Und das ist, das war manchmal so anstrengend, dass ich überhaupt keine Lust hatte, so eine Platte zu promoten. Aber ich habe es eben doch gemacht und das hat mich auch irgendwie gereizt, es dann doch zu beweisen. Mhm. Und weil ich einfach das Musikmachen so liebe. Und was es immer entschädigt hat, ist mein Publikum. Und die Live-Konzerte. Weil da und diese Live-Konzerte, die haben mich sehr unabhängig gemacht und frei. Weil da war es 1:1, ich und mein Publikum. Und da hat niemand was zu sagen gehabt.
Weil du gerade Marionettentum angesprochen hast. Das war am Anfang, glaube ich, schon so ein Grundgefühl von dir, dass man dir unterstellt hat oder dass man gesagt hat, da ist sicher ein Mann im Hintergrund, der stellt das blonde Mädchen auf die Bühne und lässt sie dann anzügliche Lieder singen. Sehr, sehr ärgerlicher Vorwurf, also wenn man dich kennt natürlich. Ja. Wie lange hast du gebraucht, dich da frei zu kämpfen?
Also durch Qualität, durch meine Alben, dadurch, dass ich immer noch hier bin, dass ich eigentlich im Grunde das Privileg habe, machen zu können, was ich will. Ich werde heute, da redet mir niemand mehr rein. Ich gebe mein Band bei meiner Plattenfirma ab und die behandeln mich alle sehr respektvoll. Also es ist natürlich auch, das lässt sich nicht leugnen, auch ein bisschen abhängig von dem Erfolg. Ich möchte wissen, wie die Leute mich behandeln, wenn das Ganze nicht mehr so erfolgreich ist. Aber ich bin gewappnet und ich lerne ja immer weiter noch dazu.
Ich hatte vor kurzem Heinz-Rudolf Kunze hier sitzen und der hat gesagt, er ist so froh. Er ist so froh, dass er 5 Jahre auf seinen großen Hit warten musste. Mhm. Dein ist mein ganzes Herz. Vorher konnte er so ein bisschen unterm Radar vor sich hin werkeln und wachsen. Bei dir war das anders. Das ging ja alles von 0 auf 1000 gleich mit Bohème, dem Album. Und das Spiel war dann tatsächlich der Titel, an dem sich viele abgearbeitet haben. Mhm. Hättest du dir auch gewünscht, da ein bisschen stetiger nach oben zu kommen oder war es für dich letztlich doch cool so?
Es war natürlich eine Riesenchance, ne? Aber ich habe die Chance meiner Meinung nach auch genutzt. Also, und ich hätte trotzdem vieles anders machen können. Also ich habe zum Beispiel doch wahnsinnig wenig Boulevard gemacht und habe einige Sachen nicht genutzt, die ich hätte nutzen können. Und ich habe mich immer auf meine Live-Konzerte konzentriert und eben darauf konzentriert, dass ich eine Albumkünstlerin werde. Und habe versucht, gute Alben zu machen und nicht nach dem nächsten Hit gezielt oder irgendwie der Mode nachgelaufen. Und die Musik, die ich ja mache, die ist ja eher, also ich finde sie zeitlos, aber sie läuft keinem Trend hinterher. Sie ist, einige würden sagen, eher altmodisch, ne? Und von daher habe ich zwar diesen Knall am Anfang gehabt, aber diese stetige, die solide Basis und die Säulen, die habe ich dann später gebaut. Mhm. Ne?
Wenn du sagst, du hast dem Boulevard wenig gewährt von also dir, was gab es da für Anfragen, dass man sagt, coole Home-Stories mit Annette Louisanne oder was ist da so?
Ja, dass man halt einfach ständig in der Tageszeitung ist und seinen Lieben und seinen, also so ich... Das ist, finde ich, auch nicht schlimm. Ich äußere mich auch gern mal privat, aber es ist halt, ich habe immer versucht, das zu dosieren und einfach in die Öffentlichkeit zu treten, wenn ich auch wirklich was zu sagen habe oder was in der Hand habe.
Einmal hast du der Bild-Zeitung was erzählt und es ist sofort durch die Decke gegangen, solche Geschichten dann. Annette Louisanne springt gern Trampolin.
Naja, so wenn
Sie sensationell.
Das
ja. Aber dann fragt dich natürlich jeder, weil er das irgendwo gelesen hat, und Annette, wann warst du das letzte Mal auf dem Trampolin? So. Oder jetzt dpa-Meldung, Annette Louisanne, 6 im Alter, ist super und wird immer besser. Das läuft dann natürlich rauf und runter.
Das liest man dann auch morgens in der U-Bahn.
Das liest man dann morgens auch in der U-Bahn. Ist jetzt ja vielleicht in der Phase ein neues Album, ein bisschen Aufmerksamkeit, ganz okay. Aber es bleibt dann natürlich so in der Welt. Und ist es für dich ein Spiel, dass du da auch sagen kannst, komm, den werfe ich mal was hin und guck dann mit großer Freude, was die da alle draus machen.
Aber das Schlimme ist ja, wenn man nichts sagt, wenn man immer nur ganz artig bleibt, dass ich finde, in Deutschland ist es doch schon sehr artig, und finde ich persönlich. Und gerade was das Anzügliche angeht, dann finde ich das ja auch immer so langweilig. Also so ein bisschen was preisgeben muss man natürlich. Aber das habe ich mit den Jahren auch gelernt, was ich tragen kann. Was ich von mir preisgeben kann. Und ja, also ich, also ein bisschen ein dickeres Fell muss man sich schon zulegen. Also ich habe, was ich sehr, das sage ich auch, was ich gar nicht so gut verarbeitet habe, da habe ich ein bisschen gebraucht, war diese Hetzkampagne über. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall 2006 und habe eine große Tournee danach spielen müssen. Ich konnte noch nicht mal hohe Schuhe anziehen. Ich hatte ein bisschen zugenommen von den Medikamenten und hab aber eine wahnsinnig tolle Tour gespielt. Mhm. Und dann haben sie so doofe Fotos genommen und mit 3 Tage Headline, sie will doch nur essen. Oh. Und das war damals noch, also das hat sich aber gegen die Presse gewendet, weil das Publikum, meine Fans, die fanden das natürlich furchtbar, und die Tour war rappelvoll. Und da gab es natürlich ganz viel Gegenliebe auch dafür. Aber das finde ich so unverschämt. Das fand ich so unverschämt, das hat mich auch richtig verletzt. Und ja, und das würde, glaube ich, sowas würde heute nicht mehr passieren, Gott sei Dank.
Heute ist man aber anderen Hasswellen ausgesetzt. Also wenn es damals, was hast du gerade gesagt, 2006, 2007, da war es eben der Boulevard oder die bunten Blätter, die dann da agieren. Jetzt ist es natürlich die Hetze aus dem Netz.
Ja, dann lasse ich nicht an mich rankommen. Also ich versuche das wirklich nicht persönlich zu nehmen. Es ist schon klar, es sind immer wieder die gleichen Sachen, die sie einem vorwerfen. Mir, ich könne nicht singen, und ja, es ist immer wieder das Gleiche, wo die Knöpfe, die gedrückt werden. Ne? Ja.
Weil sie wissen, dass sie dich doch treffen?
Nee, weil das sind so die niedersten Knöpfe, ja. Ne, die dann gedrückt werden. Also wenn man so neidisch ist oder missgünstig, was sagt man denn dann, um jemanden zu verunglimpfen? Das ist ja eigentlich da recht nah, ne? So, wenn man, ja, also.
Aber jetzt weiß ich, dass du auch immer gesagt hast, du musstest dir dein Selbstbewusstsein schon auch erkämpfen. Liegt vielleicht so ein bisschen in der Kindheit auch begründet in deiner Geschichte. Du warst, wenn ich so weiß, kein Wunschkind. Deine Mutter hat dich dann alleine großgezogen, und da hat vielleicht manchmal so ein bisschen diese naturgegebene, diese Basis gefehlt. Du musstest da also ganz viel kämpfen.
Ist die Suche deshalb nach, der Kampf oder die Suche nach Anerkennung, dieses gemocht werden wollen, das hatte ich am Anfang schon sehr stark. Und das lege ich immer mehr und mehr ab. Das heißt nicht, dass ich jetzt gehasst werden will oder dass es mir vollkommen egal ist. Ja. Nein, ich bin ein Harmoniemensch. Aber ich weiß halt heute, dass mich nicht jeder mögen kann. Und dass es sogar richtig gut ist, wenn man auch polarisiert. Mhm. Und dass ich nicht auf die Welt gekommen bin, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen.
Aber kannst dann trotzdem manchmal noch treffen? Gerade dieses, die kann ich singen, das ist natürlich so ein.
Ja, das klar, das trifft mich. Aber ich, da habe ich wirklich dazugelernt. Also ich glaube auch, dass ich so eine Platte, wie ich sie heute gemacht habe, hätte ich mit 26 noch nicht aufnehmen können. Also so mutig bin ich noch nicht gewesen.
Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, du hoffst, wenn du dir vorstellst, wie die junge Annette dich jetzt betrachten würde, dass sie ein bisschen stolz ist. Bist du denn stolz auf die junge Annette, wie die das damals gemacht hat?
Ja,
auch wie die in diesen Sturm gegangen ist, den die Popularität.
Weil ich sie auch kenne, die junge Annette. Mhm. Und weil ich weiß, wie viel Angst sie hatte und Versagensängste und Ängste, nicht gut genug zu sein und oder Fehler zu machen. Ich weiß es, vor den ersten Fernsehauftritten, und ich bin implodiert vor Aufregung. Aber und deshalb bin ich auch wahnsinnig stolz auf sie, dass sie das geschafft hat, ihre Angst zu überwinden und dass der Mut größer war.
Ich habe mich natürlich in den letzten Wochen mit großem Vergnügen in dein Leben gestürzt und versucht, mich so ein bisschen reinzuarbeiten. Aber es ist manchmal auch gut, dann noch andere zu fragen. Wenn du mal deinen Knopf ins Ohr machst, hörst du jetzt auch schon was? Super, das ist eine gute Voraussetzung. Weil wir haben auch mal drei gefragt, die dich kennengelernt haben 2016 in Südafrika.
Ah, okay.
Bei Sing Meinen Song. Mhm. Hören wir uns doch einfach mal an.
Ja, Nett habe ich ja erst in Südafrika kennengelernt bei Sing Meinen Song. Und ich habe die vorher vollkommen falsch eingeschätzt. Ich habe gehört, das ist so ein Seelchen. Oder vielleicht ein bisschen drum kümmern. Da musste sich keiner drum kümmern. Die hatte selber eine unglaubliche Power. Und die Tage waren ja lang. Wenn er gefilmt hat, vor Anbruch der Dunkelheit, dann dauerte das nachts lang. Und dann wurde dann auch noch gepartyt. Also ich war relativ schnell dann verschwunden. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Annette in der Regel mit den Bossos-Jungs zusammen dann das Licht ausgemacht haben. Also Powerfrau, wunderbar. Annette, ich grüße dich. Mach's gut.
Liebe Annette, Bossos hier. Deine Brüder im Geiste.
Ja, wir denken gerne an dich und oft und an unsere Zeit in Südafrika, wie wir den Sonnenaufgang betrunken haben in Südafrika.
Wir haben ihn in Gin Tonic getaucht.
Unter uns jetzt, ja, muss ja keiner wissen, was da alles lief.
Aber wir schätzen dich sehr als großartige Künstlerin. Du machst das richtig. Du hast ein neues Album draußen, Baby Blue. We love it. Wir stehen drauf.
Ja.
Und gib das Ding raus in die Welt. Wir werden das allen erzählen.
Liebe, liebe Grüße.
Wir drücken die Daumen.
Von deinen Bros.
Ach, wie toll. Auch gerade die beiden.
Wolfgang Niedeken von BAP und dann Alec und Sascha von Bossos, die dich da kennengelernt haben und, glaube ich, auch coole Nächte hatten. Also wenn man den Sonnenaufgang in Gin Tonic taucht, dann haben wir doch wieder die, wie heißt es, aufhören, wenn es am schönsten ist.
Das konnte ich nie.
Das konnte ich nie. War das eine coole Zeit mit denen?
Ja, das war sehr intensiv in Südafrika, das war wirklich. Und ich habe das auch sehr unterschätzt, dass man, wenn man den ganzen Tag dreht und auch zum Teil zwei Sendungen pro Tag, du hast so viel Bühnenadrenalin, das ist natürlich klar, man singt Songs, man gibt alles in die Performance und danach kommt man nicht sofort runter. Aber wir mussten halt morgens um 8 wieder raus und haben erst um 2 Uhr nachts abgedreht und sind wir erst um 4 ins Bett gegangen. Das war also nach den 2 Wochen war ich so fertig. Das habe ich sehr, sehr unterschätzt. Aber dennoch war das unglaublich schön, mal mit anderen Künstlern sich so auszutauschen, auch so viel Zeit zu haben. Weil normalerweise ist man als Musiker immer in seiner Bubble. Da hast du deine Band. Aber wirklich so Frontleute zu treffen, die so ähnliche Probleme haben oder ähnliche Gedanken und Strukturen, das war für mich fast das erste Mal, dass ich so viel Kontakt hatte, auch mit anderen Künstlern.
Das ist anders natürlich als bei Schauspielern. Die sind dann ein Ensemble, auch in wechselnden Konstellationen sehen sich immer wieder.
Ja.
Da ist der Austausch größer. Ihr seid natürlich schon auch so Eremiten.
Ja.
Wenn es die künstlerische Arbeit angeht.
Ja.
Deshalb fand ich es jetzt auch spannend, die mal zu fragen. Und die waren dir ja auch sehr zugetan. Also
unbedingt,
ganz viel Sympathie.
Ja, sehr zugetan. Also ich finde die großartig, was sie machen.
Mhm. Ja. Ich habe es jetzt schon mehrfach gestreift, deine Kindheit.
Mhm.
Du sagst da natürlich nur dazu, was du sagen möchtest. Aber du bist mit deiner Mutter in Sachsen-Anhalt aufgewachsen.
Richtig.
Vater war weg. Und du bist dann, glaube ich, mit 12 nach Hamburg gezogen.
Richtig.
Totaler
also nicht
Einschnitt.
Allein, sondern
mit deiner Mutter, genau. Aber trotzdem totaler Einschnitt, DDR weg, Kindheit weg und komplett in diesem
Dorf war weg.
Das Dorf war weg und in diesen völlig fremden Westen gekommen. Erinnerst du dich noch, wie da die ersten Schritte und Wochen, Monate für dich waren?
Ja, also ich muss erstmal sagen, dass meine Mutter das mit mir besprochen hat. Und das war eine gemeinsame Entscheidung. Also sie hat mich mit einbezogen in diese Entscheidung. Und ich wollte das irgendwie. Tief in meinem Herzen wusste ich, das ist genau das Richtige. Komm, lass hier weg.
Mhm.
Und weil die große Stadt, und es boten sich für mich so viel mehr Chancen. Mhm. Ich habe damals noch sehr gerne gemalt und ich wollte eigentlich auch immer Musik machen. Und aber dann war die Anfangszeit doch echt aufregend, weil die Strukturen in der Schule waren sehr anders, auch die zwischen Jungs und Mädchen. Und natürlich kam aus Ostdeutschland, da musste man sich erstmal behaupten. Und der Dialekt, die Klamotten, das sind alles Dinge, die als Teenager echt eine Rolle spielen.
Ja, klar.
Gerade wenn man in die Pubertät reinrutscht, wo man komplett gaga ist und total unsicher und so. Das war nicht so ganz einfach. Und ich bin sehr still geworden. und sehr introvertiert gewesen. Und im Nachhinein denke ich, das ist total klug von mir gewesen, weil ich musste mir das alles angucken. Wo bin ich hier? Was ist hier los? Wer sind die? Und ich musste mich selbst ja auch noch finden. Und deshalb wahrscheinlich meine eher so ein bisschen introvertierte Pubertät, weil als Kind war ich ganz anders. Und das das musste ich einfach wieder lösen. Das war halt einfach eine unglaubliche Zeit.
Aber aus diesem Zurückgezogenen dann wieder rauszukommen und dann auch zu sagen, übrigens, ich werde Rampensau
ja.
Und trage eine ganze Karriere ja. Und ich werde Annette Louisanne, das warst du ja am Anfang gar nicht, du bist ja Annette Louisanne geworden.
Das stimmt.
Wie kamst du zu diesem Schub?
Ja, man wächst so rein in die Schuhe. Ne? Also auch in seine Aufgaben. Also ich war ja auf der Bühne, wenn ich mir vorstelle, da war ich ja noch sehr schüchtern und so. Aber heute bin ich da ganz anders und liebe den Dialog mit dem Publikum. Ich sage es immer so schön, am Anfang hat mich mein Publikum getragen und heute kann ich das Publikum tragen. Mhm. Und das ist wirklich auch ein Lernprozess. Andere Leute spielen sich irgendwie in kleinen Clubs ne, ab und lernen da und ich muss das auf der großen Bühne tun. Und deshalb habe ich auch in den ganzen Jahren auch das immer geliebt, in unterschiedlichen Locations zu spielen. Ich wollte eine kleine Clubtour machen, weil ich wusste, und da lerne ich andere Sachen als Künstlerin, als auf diesen riesigen Bühnen, wo immer alles so vollkommen ne, statisch ist. Aber auch diese Bühne muss heute nicht mehr statisch sein, weil ich kann sie auflockern. Und ansonsten, ich bin dennoch dafür, dass man nicht immer alles können muss. Ich finde, das ist auch eine Gefahr, da liegt eine Gefahr zur Mittelmäßigkeit darin. Ja, also ich finde, es reicht auch einfach eine gute Sängerin zu sein. Man muss nicht noch Moderatorin und noch Schauspielerin und so. Auch das ist ja alles, es kann alles möglich sein, aber ich versuche mich da auch immer so ein bisschen zu beruhigen. Ja, meine Güte, dann bin ich halt eben so ein bisschen schüchterner vor der Kamera. Aber wenn es Leute gibt, die meine Musik mögen, dann das reicht doch, oder?
Ich weiß, dass du eine sehr magische Beziehung zu deinem Publikum herstellen kannst. Deshalb, also uns im Publikum fehlt nichts.
Okay.
Du musst da nichts oben drauf packen.
Ja.
Aber dieses so, weil du gesagt hast, man wächst so in die Schuhe.
Ja.
War es tatsächlich so, dass du vor Auftritten zum Teil, du hast mal gesagt, Todesangst hattest, dass das ein unfassbar hässliches Gefühl war?
Ja, und ich merke auch, dass das sind die Sachen, die ich jetzt immer noch aufarbeite oder ne, also die sich dann später auch bemerkbar gemacht haben, vielleicht in der Erschöpfung oder so oder in Melancholie. Aber ich glaube, ganz ganz wichtig ist, dass ich der privaten Annette, der Anni, so nenne ich sie, so werde ich genannt von meinen Freunden, mehr Platz eingeräumt habe in den letzten Jahren. Weil Annette Louisanne, ich liebe sie und sie gibt mir die Möglichkeit, jede sein zu können, die ich sein will. Sie ist ein Spielplatz, sie ist aber auch eine Kunstfigur. Und es gibt dann noch diese andere und die braucht auch sehr viel Zuneigung und Pflege und Aufmerksamkeit. Und sonst verkrüppeln im wahrsten Sinne des Wortes auch Dinge. Und ich muss ja noch ein normales Leben leben können. Und ich merke das oft, wenn Künstler das nicht tun, dann... Also ich halte das für sehr gefährlich, wenn man das nicht schützt.
Ja. Und hat Anni, also die Nicht-Kunstfigur, auch mal Annette gesagt, du, mir ist das alles eigentlich zu anstrengend, hör auf. Ich weiß, du findest es auf der Bühne toll und der Applaus ist super, aber es ist vorher zum Beispiel so scheußlich und die Angst, vielleicht zu versagen oder nicht geliebt zu werden auf der Bühne, ist so hässlich, lass was anderes machen, komm.
Ich hatte das früher häufiger mal, so ganz kurz vor meinem Auftritt. Oh Gott, ich habe den falschen Beruf gewählt. Ich habe mir so mein Umfeld erschaffen mit ganz lieben Menschen, denen ich vertraue und die mir gut tun und die mir so helfen, dass ich mich wohlfühlen kann. Und ich habe das nicht mehr so häufig. Und ich habe so eine Lampe, die geht an, die leuchtet rot. Und ich merke irgendwie, irgendwas läuft nicht gut. Ich kann viel besser Nein sagen. Und ich schütze mich vor bestimmten Situationen, wo ich mich nicht wohlfühle. Als ich Mutter geworden bin, schon in der Schwangerschaft, war ich wie so ein Wildschwein. So, nein. 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 Es war vollkommen klar. Und ich konnte mich gegen alles durchsetzen, was ich nicht wollte für mein Kind. Ja.
Den Frischling beschützt. Mhm. Ganz wichtig.
Das war ein riesengroßes Geschenk für mich.
Ja. Wenn du Kind sagst, dann gehe ich nochmal zum Kind, Annette. Ohne Vater aufgewachsen. Und lange hieß es immer, du hast deinen Vater nie gesehen. Dann habe ich aber mal in irgendeinem Gespräch gehört, dass du deinen Vater doch einmal gesehen hast, und zwar in einer völlig kuriosen Situation, nämlich bei einer, als du Autogramme gegeben hast. Stand da dein Vater wirklich dann vor dir und hat sich zu erkennen gegeben?
Ja, das stimmt. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und das war natürlich eine ungünstige Situation, das weiß er auch. Weil natürlich gab es mir dann nicht die Möglichkeit, ihn wirklich kennenlernen zu können. Und in einer Situation, wo ich, das war auf meiner allerersten Tour, wo ich dann so berühmt geworden bin, sich das erstmal vorzustellen, das macht einen so ein bisschen misstrauisch. Heute muss ich dazu sagen, ich bin sehr froh, dass ich dann doch nach ganz vielen Jahren, das habe ich nämlich auch in den mittleren Jahren, ich habe meinen Vater nochmal kontaktiert. Ich wollte es ganz lange nicht, auch aufgrund dieses Erlebnisses.
Ja.
Und ich bin froh, dass ich mir seine Sicht der Dinge oder seinen Blickwinkel nochmal angehört habe. Mhm. Und weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit und seinen Blickwinkel. Und ich wiederum denke ich, ja, ich wusste ganz viel nicht. Und die waren beide noch sehr, sehr jung, 20, die waren fast noch Kinder. Und ich bin absolut in Ordnung mit meiner Geschichte. Und ich bin froh, dass ich mehr heute weiß. Ich würde es auch jedem empfehlen und raten. Obwohl ich wirklich ganz lange nie gesucht habe und auch ganz lange nicht irgendwie mich das nicht interessiert habe. Aber ich habe verstanden, dieses Desinteresse, das hat ja auch was zu sagen.
Nachzuhören in Daddy, dem Lied. Aber ich habe mir das halt vorgestellt, Vater nie kennengelernt und dann steht er plötzlich vor einem und möchte ein Autogramm und sagt, übrigens, ich bin dein Vater. Das ist unglaublich.
Ich wollte
gerade sagen, das ist wie bei Luke und Darth Vader. Erschreckend.
Ja, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Das war 200 Fans dahinter. Das war eine absolut skurrile Situation. Ja. Aber ich bin ihm nicht mehr böse.
Und seid ihr jetzt noch in Kontakt?
Ja.
Und das geht?
Ja.
Schön.
Ja. Und das Verrückte ist, wir sind uns relativ ähnlich vom Naturell.
Das heißt?
Ja, das
Aufhören, wenn es am schönsten ist, kann er auch nicht?
Nee, genau, das.
Ja?
Ja.
Ein Prosecco zusammen getrunken?
Ja.
Und deine Mutter hat damit auch ihren Frieden?
Ja, wir haben alle unseren Frieden damit gemacht.
Ich freue mich, Anne, dass du so hier sitzt, wie du sitzt, nämlich ganz aufgeräumt und freudig. Album ist super. Wenn du jetzt entspannst, nachher Trampolin oder Prosecco?
Weißt du was, ich habe mir jetzt vorgenommen, bis zur Elbphilharmonie nicht zu trinken.
Ja.
Und dann aber, dann werde ich zur Rakete. Danach aber. Ich habe noch so viele Dinge jetzt vor, für die ich meine volle Konzentration brauche. Und ich habe sowieso Naturrausch jetzt.
Dann stoßen wir da dann im Geiste an, hier von Süd nach Nord. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass
mich
du
auch.
Da warst.
War ein echt tolles Gespräch. Danke.
Vielen, vielen Dank.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.